Das Thema, was auf dem Programm steht, erlaubte mir eine große Bandbreite. Und ich habe die Freiheit genommen, das auch zu tun. Aber ich möchte anfangs gleich doch feststellen, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, besser gesagt unmöglich ist, etwas über die Seelsorge an den Muslims zu sagen. Jeder weiß, was ich damit meine. Das wäre genauso eine Generalisierung, wie man sagen würde, alle Deutschen sind Judenhasser oder rasseln mit dem Säbel oder alle Araber stehlen oder was immer. Das ist unsinnig zu unternehmen. Aber ich denke, dass trotz allem wir in der Lage sein werden, einige gemeinsame Punkte zu entdecken. Und wenn einige Punkte vielleicht nicht mit allen übereinstimmen, andere werden es. Und wir können versuchen, den einen oder anderen Punkt mit hineinzunehmen in unser Denken. Es wird uns helfen, die Botschaft des Evangeliums dem Moslem besser nahe zu bringen. Wenn ich heute spreche, wird wahrscheinlich so mancher erfahrene Missionar sagen, so geht das bei uns nicht. Ich spreche also grundsätzlich aus einem Kontext, wo der Moslem weitgehend westlich orientiert ist. Er lebt in einem westlichen Industriestaat oder zumindest in einem Land, wo westliche Konzepte gedacht werden. Er steht also unserem Denkweise nicht ganz fern, wie vielleicht im Mittleren Osten oder Nordafrika. Ich will nicht ausschließen, dass auch in islamischen Gebieten gewisse dieser Punkte relevant sind, aber das müsste jeder versuchen, selbst einzuordnen. Es ist eine wesentliche Frage, die wohl jeden, der seelsorgerlich mit Moslems arbeiten möchte, bewegt. Ich möchte vielleicht das Wort seelsorgerlich noch einmal etwas qualifizieren. Ich meine jetzt nicht, oder wir meinen hier nicht so sehr, dass wir einen Mann oder eine Person, die jetzt ein geistiges Problem hat und zu uns zur Sprechstunde kommt, mit denen reden, sondern es ist das evangelistische, seelsorgerliche Gespräch. Und es ist wohl nicht nötig, dass wir das klar machen, dass grundsätzlich fast alle Verkündigung von Christen zu Muslims auf weitgehend individueller Basis geschehen. Das heißt von Mensch zu Mensch. Nicht, dass wir jetzt in ein islamisches Land gehen und einen Evangeliumskreuzzug anbieten und dann sind 1000 Muslims, die in unsere Versammlung kommen, von denen sich 800 bekehren. Grundsätzlich ist das ein Gespräch von Mensch zu Mensch, ein Vertrauensgespräch. Ein Gespräch, was grundsätzlich ein gewisses Maß an, ja, Vertrauen ist das beste Wort, voraussetzt. Mir sagte einmal ein Missionsanthropologe, dass 75% der Glaubwürdigkeit dessen, was wir sagen, davon abhängt, wie der Hörer uns einstuft. Und ich habe immer ein Glücksgefühl, wenn mir ein Muslim sagt, ich weiß ja, dass Sie nicht lügen oder ich weiß, dass ich Ihnen vertrauen kann oder irgend sowas, dann weiß ich, hier ist eine Brücke gebaut worden und auf dieser Brücke kann die Botschaft hinübergebracht werden. Wir haben diese Frage und die möchte ich also in den Raum stellen als die wesentliche Frage, die ich versuchen möchte, heute zu behandeln. Was sollte einen Muslim bewegen, seinen Glauben zu verlassen, um Christ zu werden? Wir haben also schon so viel gehört hier über die Intensität des Islam. Ist ja nicht wie hier in der Volkskirche, dass man im Grunde genommen nichts über deinen Glauben weiß und auch nichts davon hält. Der Islam hat noch einen riesengroßen Einfluss auf die Menschen. Das ganze Weltbild der Muslims ist weitgehend geprägt vom Islam. Und darum ist es nicht nur ein Glaubensteil seines Seins, sondern im Grunde genommen ist es das Absolute seines Lebens. Und wir wissen, dass ein Mensch für gewisse Dinge bereit ist, sein Leben zu lassen. Und das wird immer da sein, wo das Absolute zu finden ist. Das, was nicht verhandelbar ist. Das, was nicht aus dem Platz gerückt werden darf. Dafür ist ein Mensch bereit, auch sein Leben zu lassen. Und im islamischen Raum ist das weitgehend der Islam selbst. Die Unterwerfung unter Allah, sein Gesetz, seine Autorität. Er ist ja der Souveräne, der über alles herrscht und dem ich absolut ausgeliefert bin, oft ohne Ursache und Wirkung. Und ich muss also alles tun, um mein ewiges Heil sicherzustellen, hineinzupassen in diese Gemeinschaft. Und die Sünde schlechthin, Schirk, die Todsünde, ist, wenn ich einen Partner neben Allah stelle, sprich Christus. Das heißt, in dem Moment, wo jemand überlegt, Christ zu werden, überlegt er, die Todsünde zu begehen, sich auszuschließen aus dem Reich des Islam, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, sich auszuschließen aus der Gemeinschaft des Volkes, sich auszuschließen aus der Familie, der er angehört. Es ist ein Bruch, den wir uns kaum vorstellen können. Es ist ein Bruch mit allem. Was sollte einen Muslim bewegen, diesen Glauben, den er hat, selbst wenn der Glaubensinhalt nicht so wesentlich ist wie bei uns, zu verlassen, um Christ zu werden? Und ich hoffe, dass wir stückweise jetzt an einem Art Mosaik diese Antwort uns erarbeiten können. Jedes Glaubensgespräch mit Muslimen präsentiert große Hindernisse. Man erzählt sich die Geschichte, dass vor einer Zeit ein südafrikanischer Farmer nach Amerika ging und in Texas in einer Bar saß. Und neben ihm saß ein Amerikaner mit solchem großen Cowboy-Hut auf, ist ihn nicht geschoben. Und er fragte ihn dann, sind Sie auch Farmer? Und der Amerikaner nickte nur. Und dann fragte er etwas nach, wie groß ist denn Ihre Farm? Und dann sagte er nur, very big. Ja, sagte, Entschuldigung, wie groß ist sie denn? Und dann sagt der Amerikaner, ach, wissen Sie, wenn ich da rumfahre, da brauche ich 2 Tage. Sagte der Afrikaner, solch Auto habe ich auch. Verstehen wir, das sind nur die Witze, die hört man von Ostfriesen und von allem Möglichen. Dieser Witz basiert darauf, dass man Dinge unterschiedlich einstuft und versteht. Und diese Verständnisschwierigkeit ist enorm groß zwischen dem Islam und dem christlichen Glauben, weil wir eigentlich ja religiöses Vokabular benutzen, um eine Botschaft weiterzusagen. Und dieses Vokabular ist auch im Islam bekannt, wird aber total anders gefüllt. Und darum wird also jegliche Konversation, die ohne eine gewisse Sachkenntnis der Situation stattfindet, daneben gehen. Das muss zu Auseinandersetzungen und Missverständnissen führen, obwohl man die wahrscheinlich nie ganz vermeiden kann. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten und das ist wichtig. Und grundsätzlich ist es ja furchtbar schwierig, einen geistlichen Gedanken, einen göttlichen Gedanken in eine Welt hineinzusprechen, die Gott nicht kennt. Es ist fast genauso wie, können wir uns das vorstellen, wenn wir Wesen wären, die nur zweidimensional denken können. Und wir würden uns auf dieser Fläche bewegen. Wir könnten auch sagen, Wesen, die dreidimensional denken können, aber weil wir uns die vierte Dimension nicht vorstellen können, schraube ich da etwas zurück. Wir können uns also nur in dieser Richtung bewegen. Wir ahnen, hier ist noch etwas mehr und da ist auch noch etwas mehr, aber wir wissen nichts davon. Wir ahnen so etwas. Und jetzt ist eine andere Gruppe Menschen, das sind jetzt wir. Wir können dreidimensional empfinden und denken und fühlen. Und jetzt versuchen wir, den zweidimensional denkenden Menschen zu sagen, da oben. Das ist etwas, was wir nicht nachempfinden können. Das ist gleichsam, dass wir jetzt wie Künstler eine dreidimensionale Landschaft auf ein zweidimensionales Bild bringen. Und wenn dann der Zweidimensionale das sieht, damit kann er was anfangen. Das ist eine unwahrscheinlich schwierige Aufgabe, die verlangt Geistlichkeit, Feingefühl, Einfühlungsvermögen, Takt, Wissen um den anderen, Verständnis für den anderen, all das, was wir normalerweise nicht haben. Und die Bibel sagt uns etwas aus über das Mysterium des Wortes Gottes. So soll man uns betrachten als Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Da dem so ist, verlangt man von jedem Verwalter nur, dass er treu befunden werde. Wir Verwalter, Oikonomos, wir sind also diejenigen, die jetzt, denen es etwas anvertraut ist, dass wir jetzt ausgeben müssen zur rechten Zeit und so, dass es auch aufgenommen werden kann. Und was sollen wir ausgeben? Das Geheimnis, das Mysterium Gottes. Und das Wort Mysterium, soweit ich informiert bin, bedeutet so viel wie etwas, was nur Eingeweihten zugänglich oder verständlich ist. Und damit sind wir betraut worden, etwas Unverständliches verständlich zu machen. Das ist die Aufgabe einerseits. Wir haben also jetzt, wir haben es zu tun mit Offenbarung, mit etwas, was von Gott kommt, was dem natürlichen Menschen nicht zugänglich ist. Und wir sollen diese Botschaft umsetzen in etwas, was verständlich ist. Und das ist die Aufgabe des Verkündigers. Und damit müssen wir versuchen, uns auseinanderzusetzen. Und vielleicht möchte ich da, um das gut tun zu können, noch auf den Kolosserbrief hinweisen. Da heißt es im 4. Kapitel, Vers 2, seid beharrlich im Gebet. Und da wird uns jetzt ein Schlüssel gegeben. Seid beharrlich im Gebet. Mit anderen Worten, das ist nicht machbar. Das ist etwas, was Gott durch uns tut. Und seid dabei wachsam. Das heißt, man kann es nicht Larifari machen. Das muss umsichtig geschehen. Betet zugleich auch für uns, schreibt der Apostel, auf dass Gott uns eine Tür auftue für die Verkündigung, damit wir das Christusgeheimnis, um dessen Willen ich ja Fesseln trage, verkünden und damit ich es so kundtue, wie es meine Pflicht ist zu reden. Im Verkehr mit den Außenstehenden seid weise, kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit liebenswürdig, mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das ist eine Kunst, die wir zu lernen haben. Es ist ein Hinhören auf Gott einmal und ein Hinhören auf den Menschen, sich hineinfühlen gleichsam in sein Empfinden, in seine Seele, in das, was ihn ausmacht, sodass wir, wenn wir jetzt verkündigen, die Saiten gleichsam zupfen, die Saiten beim anderen mitklingen lassen. Wie das bei einer Gitarre ist, nicht? Wenn man zwei Gitarren hat, wenn die verstimmt sind, das heißt, eine gestimmt, eine verstimmt ist, und man spielt die eine, dann tut die andere nichts. Aber wenn beide gleich gestimmt sind, dann klingt die andere mit. Und genauso ist es unsere Aufgabe als Verkündiger und als Seelsorger, das heißt, als Diener an der Seele des anderen zu wirken. Das heißt also, wir sollen das Evangelium klar machen. Wir sollen es, heißt es in einem anderen Vers, freimütig, offen, klar reden. Also nicht, dass wir jetzt verheimlichen, was wir zu sagen haben, dass wir die Botschaft klar sprechen, freimütig und verständlich. Nun haben wir also das Offenbarte, das geistliche Gut, und wir verbinden das jetzt in einer Waage mit dem Verständnis machen. Das heißt, hier kommt jetzt göttliche Offenbarung und Kommunikation zusammen. Das ist uns anvertraut. Wenn wir eine Botschaft sagen, die dem anderen nicht verständlich ist, werden Sie nicht verstehen. Ich meine, ich will jetzt hier ausschließen, dass das Wirken Gottes, dass der Geist Gottes auch unverständliche Rede umsetzen kann und dem anderen etwas geben kann, worüber er nachdenkt. Aber grundsätzlich sollte es unser Bemühen sein, diese Botschaft so verständlich und so zugänglich zu machen, wie es geht. So kommt also das Rationale und das Geistliche zusammen. Nun, im Islam ist dies erschwert, weil wir es mit Menschen zu tun haben, die geistlich schon total festgelegt sind. Der Muslim hat eine Reihe von Problemen. Zunächst einmal ist es ein geistliches Problem. Das heißt, er ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Religion die letzte Offenbarung von dem Siegel des Propheten gebracht wurde, dass das somit das Optimale und das Ultimative ist. Es gibt nichts mehr danach. Die Bibel wurde verfälscht, Neues und Altes Testament, die anderen Schriften sind verloren gegangen, und damit Allah jetzt noch einmal der Menschheit, aller Menschheit, die Botschaft gibt, die er sagen will, hat er den Koran gegeben, und das ist das einzige Buch, wessen wir bedürfen, um Allah zu erkennen und um uns dem Islam zu unterwerfen. Und jeder Muslim, ob er es ernst meint dabei oder nicht, oder ob er es immer tut oder nicht, unterwirft sich gleichsam symbolisch diesem Allah, wenn er betet. Wir hörten heute Morgen schon, Islam heißt so viel wie Unterwerfung, Unterstellung. Und ein Muslim ist jemand, der sich unterwirft. Und wem unterwirft man sich? In der 27. Sure lesen wir Vers 92. Wahrlich, schreibt Mohammed, mir wurde befohlen, den Herrn dieses Landstrichs, den er geheiligt, dem alle Dinge gehören, zu verehren. Und der Landstrich, den er geheiligt hat, ist offensichtlich die Kaaba und Mekka. Also er ist der Gott dieses Landstrichs. Und alles, nein, nicht alles, viel wird abhängen davon, wie unser Verständnis vom Islam ist. Und ich differenziere hier das Verständnis vom Islam vom Verständnis des Muslim. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie ordnen wir den Islam ein? Ist das, wie ich das häufig höre, eine Religion, die einem ehrlichen Gottsucher zu viel, Mohammed, der jetzt auf der Suche war, aber weil die Christen so schweigsam waren und ihm das Evangelium verheimlicht haben, hat er die Brocken, die er gehört hatte, zusammengenommen. Dazu kamen vielleicht noch andere Offenbarungen in irgendeiner Form. Und so hat er das ihm zugängliche, ehrlichen Herzens benutzt, hat eine Religion daraus gemacht. Das Einzige, was er nicht ganz verstanden hat, war Christus. Er spricht ja von Adam und er spricht von Abraham, er spricht von Noah, er spricht von David und er spricht von Johannes dem Täufer und er spricht von Jesus und wie wunderbar er von Jesus spricht. Das Einzige, was er eben nicht verstanden hat, war, dass Christus gekreuzigt wurde, gekreuzigt werden musste, und somit konnte er die Versöhnung nicht verstehen. Und wenn wir jetzt einem Muslim helfen, dieses letzte bisschen noch zu finden, dann ist alles in Butter. Und diese Auffassung, die sehr, sehr stark heute in die Mission hineindringt, ich sehe das also mit großer Sorge, beinhaltet eine vollkommen falsche Beurteilung einer Religion, die aus der Hölle kommt und in die Hölle führt. Wenn also unsere Einstufung des Islam, unser Verständnis vom Islam humanistisch gefärbt ist, dann werden wir letztendlich dem Muslim das Evangelium sagen können, dass er es versteht. Wir werden nur den Islam etwas aufwerten können oder wollen. Aber wir können letztlich nicht die Wahrheitsfrage erklären. Und wenn sich ein Muslim nun aufs Angesicht wirft Und ich glaube, all die, die mit Muslims zu tun hatten, die wissen darum, dass da eine, bei aller Heuchelei, die oft stattfindet, eine große Anzahl von Menschen sind, die das mit aller Inbrunst tun. Ich habe einen Bekannten, mehrere sogar, die haben hier auf der Stirn Hornhaut vom Beten. Und dass diese Leute sich mit dieser Inbrunst aufs Angesicht werfen und sich dem Gott dieses Landstrichs Mekka, darf ich es mal deutlich sagen, auch wenn ich dafür gesteinigt werde, diesem Gott der Kaaba, dem Obergott der Kaaba, unterwerfen. Und damit würde ich, das ist meine persönliche Überzeugung, damit hat jeder Moslem mehr oder weniger ist eine Bindung eingegangen. Eine falsche Diagnose ist zu sagen, die Moslems bekehren sich nicht, weil die Missionare immer viel zu sehr auf die Pauke gehauen haben. Die haben viel zu sehr vom Kreuz gesprochen. Wir müssen die ganze Sache etwas verdünnen, etwas netter machen, den Anstoß wegnehmen und dann kommen die Moslems zu Christus. Das ist ein Missverständnis. Ich meine, die Diagnose ist falsch, weil letztlich das Kreuz immer der Stein des Anstoßes ist. Das Problem im Islam liegt, so wie ich das beurteilen kann, darin, dass der Moslem in seiner Religion eine Bindung eingegangen ist. Freiwillig oder unfreiwillig. Und dass diese Bindung gelöst werden muss. Und diese Bindung lässt sich nicht durch viele Diskussionen oder Argumentationen lösen. Diese Bindung wird gelöst durch Gebet und durch Erkenntnis. Und das Gebet wird uns immer wieder, mehr als jeden anderen Missionar, dazu treiben, uns selbst weniger zuzutrauen und Gott mehr zuzutrauen. Aber dass wir dann auch die Freimütigkeit haben und jetzt, auch wenn es zum Argument kommen sollte, das Evangelium so bringen, dass es dem Verstand des Muslims zugänglich ist. Das ist also das geistliche Problem, die Hingabe an Allah, an den Herrn dieses Landstrichs. Dann gibt es darüber hinaus das gesellschaftliche Problem. Ein Muslim weiß, dass er aus seiner Gesellschaft ausgestoßen wird, dass er unter Umständen getötet wird, auch heute noch, wenn er sich dem Christus Jesus ausliefert und wenn er aus der Umma austritt. Und dann ist darüber hinaus ein kulturelles Problem, nämlich Kultur. Jeder Mensch ist ja in seine Kultur eingebettet. Und diese Kultur ist wiederum eine islamische Kultur, ist nicht unbedingt eine arabische Kultur. Wenn es eine arabische Kultur wäre, dann wäre es kein Problem, dann könnte man diese Kultur oder könnte man das Evangelium einordnen in diese Kultur. Aber da die Kultur islamisch ist, ist sie ungeeignet als Träger des Evangeliums. Und die Unterschiedlichkeiten, die jetzt sind, müssen irgendwie überwunden werden, ein zusätzliches Problem. Dann ist das Kommunikationsproblem, was ich schon umriss, dass religiöse Worte, religiöse Begriffe unterschiedlich gefüllt sind. Und darüber hinaus kommt dann noch, was ich vielleicht ein geistiges Problem nennen möchte, das ist, dass jeder Moslem im Laufe seines Lebens, also seines jungen Lebens, dadurch, dass er in die Madrasa-Klassen geht, und zwar sehr intensiv, programmiert wird. Sein ganzes Denken ist programmiert, dass er im Grunde genommen gar nicht mehr anders denken kann, als er denkt. Und jetzt kommen wir hin und haben diesen Haufen Probleme vor uns. Und das natürliche Resultat ist, dass wir sagen, Hilfe, wozu sollen wir unsere Zeit verschwenden, mit Leuten zu reden, die so festgefahren sind, die so wenig Chancen geben. Und das ist wohl sicher, dieses Denken ist dafür verantwortlich, dass es so wenige Leute gibt und gegeben hat, die ihr Herz den Muslimen verschrieben haben. Wollen wir noch einen kurzen Blick tun in den Komplex des Verstehens. Ich möchte das mit Vorbehalten sagen, also nicht unbedingt. Aber ich würde das sagen, ein Muslim versteht uns und unser Anliegen in dem Maße, wie wir ihn verstehen. Ich räume ein, dass das Wirken des Geistes Gottes eine andere Dimension ist. Aber auf rein Kommunikationsbasis würde ich sagen, es sei denn, wir haben uns hineingedacht in das Herz des Moslems. Wir haben uns Mühe gegeben, auf ihn zu hören, ihn zu verstehen, sein Anliegen zu verstehen, ihn als Menschen ernst zu nehmen, sein religiöses Denken zu ergründen, seine Vorurteile zu sehen. Es sei denn, dass das geschieht, wird unsere Sprache für ihn letztlich unverständlich bleiben. Und selbst dann noch haben wir keinerlei Garantie, dass nach dem Verständnis der Muslim sich ausliefert. Ich werde nie vergessen, wie ein junger Mann, mit dem wir 2-3 Jahre intim zusammen waren und er zugeben musste immer wieder, das ist Wahrheit, der dann zum Schluss sagte, wenn du mir ein Glas voller Maden gibst, dann trinke ich das eher aus als dein Evangelium. Das sind Dinge, die Erlebnisse, die einem das Herz zerreißen. Und trotzdem, wenn Gott uns ein Herz für Muslims geschenkt hat, dann dürfen wir uns auch durch so etwas nicht abirren lassen. Dieses Erlebnis liegt ungefähr 10 Jahre zurück. Und ich bete weiter für den Mann. Und ich werde treu bleiben, auch ihm nachzugehen. Einfach, der Mann ist gebunden. Er kann gar nicht anders. Jeder Muslim hat ein Weltbild, was vom Islam geformt wurde. Und somit wird er alles, was um ihn herum geschieht, mit der Brille des Islam sehen. Und wir wissen, dass der Islam antichristlich ist. Trotz der scheinbar vielen biblischen Gleichheiten, in der Essenz, im Kern, ist der Islam die raffinierteste Angriff Satans auf das Zentrum der Bibel, nämlich auf Christus, den Gekreuzigten. Wir wissen, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass dieses Weltbild, was der Muslim hat, weitgehend jetzt auch von der Sunna her verstanden wird. Das heißt, alles, was ich tue, alles, was ich schaue, wird letztlich von dem, was Mohammed getan hat oder getan haben soll oder gesagt haben soll, beeinträchtigt sein. Wenn ein Kind geboren wird im Islam, dann fängt das an, dass man ihm eine Locke abschert und dann etwas Zucker oder eine Dattel in den Mund legt und dergleichen mehr, dann wird die Kalima darüber gesprochen und so weiter, bis hin zum Tod, wo die letzte Waschung erfolgt, wo der Körper eingewickelt wird in das Tuch, wo man ihn trägt zum Grab, wo er begraben wird. Das ganze Leben ist Islam. Sein politisches Denken haben wir gehört, sein religiöses Denken, sein Familienleben, ob er sich die Zähne sauber macht, ob er isst, ob er betet, ob er auf die Toilette geht, alles ist vom Islam bestimmt. Und wenn wir meinen, dass wir, wenn wir jetzt nun Johannes 3,16 kraftvoll sagen, dieses Weltbild ausschalten, dann ist das ein Irrtum. Wir dürften nie versuchen, das Wort Gottes als eine Art Zauberformel zu benutzen, die in sich eine magische Kraft besitzt. Natürlich ist das Wort Gottes, der Inhalt des Wortes, das Medium, was wir benutzen, um dem Muslim das Evangelium nahezubringen. Aber da ist nichts Magisches dabei, das gehört das Verstehen dazu. Und automatisch kommen wir jetzt an die Frage der Wahrheit. Ein Muslim ist überzeugt von dem, was ihm gesagt wurde, was sein ganzes Leben ausmacht. Er ist felsenfest davon überzeugt. Und wir sind es auch. Wir kennen ja die Schrift aus dem 2. Timotheusbrief, dem letzten Brief des Paulus, wo er schreibt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt und so weiter. Diesen Vers kann jeder Muslim mit voller Überzeugung nachsprechen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Allah, dem Alleinigen, dem Einzigen. Und ich bin überzeugt. Und jetzt sind diese beiden Überzeugungen, die sich gegenüberstehen. Die Überzeugung, dass Christus am Kreuz für uns starb, auf der einen Seite. Die Überzeugung, dass Christus nicht am Kreuz für uns starb, plus alles, was darum herum ist, auf der anderen Seite. Und jetzt ist letztlich die Wahrheitsfrage das Entscheidende. Wir haben gehört, dass dass für den Orientalen die Wahrheitsfrage nicht die wesentliche Frage ist. Da sind andere Punkte, die hineinkommen. Und trotzdem, meine ich, können wir sie nicht übersehen, zumindest überall da, wo Leute an westliches Denken gewohnt sind. Ich werde nicht vergessen, dass wir eine Begegnung hatten Ende letzten Jahres mit einem jungen Mann. Mir wurde gesagt, er wäre Christ gewesen und wäre wieder zurückgefallen. Besuchte ihn mit einem indischen Freund. Und dieser junge Mann empfing uns sehr freundlich, aber sagte, ich weiß, warum ihr hier seid. Und es verlorene Liebesmüh, gibt euch keine Mühe. Ich habe den christlichen Glauben probiert und ich bin enttäuscht worden. Und ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Ich habe so viel Frustration gehabt. Ich habe mich durch so vieles durchringen wollen und müssen. Und jetzt habe ich es geschafft und jetzt kommt ihr wieder an. Bitte geht nach Hause. Und da habe ich einfach gefragt, was mit der Wahrheit? Was hat das mit der Wahrheit zu tun? Ich meine, wo liegt die Wahrheit jetzt? Du sagst, geh nach Hause, schön. Aber wo liegt die Wahrheit? Wo hat Gott gesprochen? Und da guckte er mich total erstaunt an. Das war für ihn vorher nie eine Frage gewesen. Wahrheit? Das ist eine Glaubenssache. Ich glaube, dass das Wahrheit ist. Und du glaubst deins. Und da habe ich ihm gesagt, ich stimme nicht mit dir überein. Eine Wahrheit, die nicht nachprüfbar ist, für die kann Gott uns letztlich nicht verantwortlich machen. Wenn jemand kommt und sagt, dies ist die Wahrheit und zeigt mir die Schrift und sagt, die musst du glauben. Und ich sage, ja, warum muss ich die glauben? Vielleicht ist es die Bhagavad Gita, vielleicht ist es der Koran, vielleicht ist es die Mahabharata oder irgendeine andere Schrift. Woher weiß ich das? Wenn Gott nicht die Möglichkeit schenkt, diese Wahrheit zu prüfen und zu dem logischen Schluss zu kommen, das ist göttlich, dann bin ich letztlich nicht vor Gott verantwortlich. Das ist nicht islamisches Denken. Denn Allah ist der Souveräne. Der kann machen, was er will. Der braucht überhaupt nichts zu sagen. Wenn er wollte, könnte er alle Offenbarungen wegnehmen und dann hätte er nichts mehr. Weil er souverän ist. Er bindet sich nicht durch sein Wort. Er gibt nicht etwas von seiner Freiheit auf, wie Gott es in der Bibel getan hat, indem er sagte, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er, ja, wir kennen den Vers, vergibt er uns unsere Schuld. Damit hat Gott sich gebunden, er hat etwas von seiner Allmacht abgegeben. Das gibt es im Islam nicht. Und darum ist die Wahrheitsfrage eine illusorische Frage. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Und ich habe ihm, wir kommen in Kürze noch darauf, habe ihm auseinandergesetzt, nicht nur was ich glaube, sondern warum ich das glaube. Und er kriegt die Augen wie Taler. Und er sagte, das habe ich noch nie gehört. Das kann doch nicht wahr sein. Nun, der Abend war spät, wir mussten gehen. Und ich hatte lange keine Gelegenheit, ich war außer Landes. Und als ich dann wiederkam, führte mich mein Weg gleich wieder zurück. Und ich sagte zu meinem indischen Bruder, lass uns zu Gulam gehen. Und er sagte, wir können nicht mehr hingehen. Ich sagte, warum nicht? Er sagte, er ist tot. Er hatte am Silvesterabend einen Unfall und war tot. Und das hat mich natürlich tief bewegt. Wir sind sofort zu seiner Mutter gegangen. Und er war selbst noch unverheiratet. Und die Mutter war also schon gefasst und sagte dann zu uns, es wird Sie bestimmt interessieren, dass seit Sie das letzte Mal hier waren, der Ghulam ein anderer Mensch geworden ist. Er ging jeden Sonntag danach in die Gemeinde, nahm noch jemanden mit. Und am Tage bevor, vor dem Unfall, sang er noch ein Lied in diesem Haus hier, so etwa wie Jesus ist mein Retter. Da wandelte sich die Trauer in Freude, denn ich muss annehmen, dass das eine Übergabe als Grundlage hatte. Aber es war mir auch klar geworden, dass der Mann, der jetzt von einer gewissen Religiosität gebunden war, jetzt plötzlich, als er die Wahrheitsfrage sah, ernst nahm und dann einen Willensakt vollzog. Nämlich, dass er jetzt sagte, ich habe das erkannt als Wahrheit und ich will diese Wahrheit für mich in Anspruch nehmen. Und da er das Evangelium schon kannte von vorher, konnte er es tun. Und somit ist es für uns enorm wichtig, meine ich, dass wir jetzt nicht nur Botschaften geben, sondern dass wir diese Botschaften auch untermauern mit drei Säulen. Die drei Säulen darf ich kurz aufzählen. Einmal die Botschaft ist klar, Christus starb für uns am Kreuz. Diese Botschaft wird untermauert, indem wir die Verheißungen der Bibel, die Gott dazu gegeben hat, auch mitgeben. Und da sind ja viele. Ich werde ihnen geben ewiges Leben und so weiter. Wir können es alle hinsetzen und könnten jetzt seitenweise Verheißungen aufschreiben, die uns einfallen, die Gott gegeben hat in seinem Wort. Und ich denke, das ist wichtig, dass der Muslim wissen muss, es dreht sich nicht nur um eine theologische Angelegenheit, es dreht sich darum, dass hier Gott handelt. Aber ich denke, wir müssen ihm auch die Konsequenzen des Glaubens sagen. Oder das, Konsequenz ist vielleicht das beste Wort. Dass wir ihm sagen, wenn du gläubig wirst, oder beziehungsweise wenn du jetzt Christus annehmen willst, dann wirst du dein Leben ausliefern müssen. Du wirst Christus mit deinem Munde bekennen und deinem Herzen glauben. Du wirst getauft werden. Und das bedeutet, dass das Schwert in deine Familie reinkommt. Und darum versuchen wir immer mit Familien zu arbeiten, anstatt mit Individuen, solange das möglich ist. Und darum versuchen wir auch, die ganze Gesellschaft des Islam in dem Gebiet, wo wir arbeiten, zu infiltrieren, gleichsam mit der christlichen Botschaft, dass die anderen, wenn jetzt sich jemand bekehrt, ein gewisses Maß an Verständnis dafür haben. Wir verstehen ja, das ist ja was Gutes. Und dass wir dann, das sind die zwei Säulen, und dass wir dann die dritte Säule, und ich glaube, das ist eine der Hauptsäulen überhaupt, dass wir die Indizien, im Englischen die Evidences dazu geben, warum wir das glauben, was wir glauben. Dass wir sagen, als der Petrus damals in Jerusalem am Pfingsttage sprach und sagt, ihr habt den Messias ans Kreuz nageln lassen. Da ist keiner gekommen von den Tausenden von Juden und hat gesagt, Herr Petrus, gekreuzigt, Jesus, wann? Davon wissen wir nichts. Das wusste jeder. Sie zweifelten an, dass es der Messias ist. Aber jeder wusste von der Kreuzigung. Oder wenn wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, diese Aussage lesen vom Apostel Paulus, wo er sagt, an erster Stelle habe ich euch ja überliefert, was auch ich übernommen habe, nämlich Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Evangelium, die Tatsache des Evangeliums, die Aussage, die Botschaft, die Verkündigung. Und dann geht er aber weiter. Dann sagt er, nach der Schrift. Nach welcher Schrift? Nach der jüdischen Schrift, nach dem Alten Testament. Und jeder von uns weiß, dass die Kreuzigung in Jesaja 53 vorhergesagt wurde und im Psalm 22. Und dass die Geburt Jesu in Micha 5 und in Jesaja 7 und 9 steht. Und dass der Verrat Jesu für 30 Silberlinge und dass das ganze Leben Jesu im Alten Testament steht. Wenn wir das Neue Testament nicht hätten, wir könnten am Alten Testament gleichsam das Neue Testament wieder rekonstruieren. Und wenn wir dann ins 5. Buch Mose Kapitel 18 gucken, dann sehen wir, und auch in Jesaja, dass Gott dies gegeben hat als ein Beleg, als eine Garantie, dass ein Mann Gottes, ein Prophet Gottes, auch prophetisch redet. Das heißt, dass er Dinge vorhersagt, und wenn die eintreffen, dass wir dann annehmen müssen, das ist eine Botschaft, die von ihm kommt. Und darum, weil das so gesagt wurde und so erfüllt wurde, können wir heute fest glauben, weil es ja menschlich unvorhersehbar ist, dass was hier geschehen ist, Gottes Wort ist. Ich weiß nicht, ich unterrichte in einer indischen Schule, und da war eine Reihe von Kindern, Moslemkindern, die dann immer so ein bisschen hämisch lachten, wenn ich irgendwelche Aussagen machte. Und dann einmal kamen sie hinterher zu mir und sagten, wenn wir unseren Chef holen, und der die Antwort gibt, der steckt euch aber in den Sack. Und da habe ich gesagt, klasse, das kann er nicht im Unterricht machen, aber nächste Woche nach dem Unterricht, 2 Uhr, laden ein und dann sprechen wir darüber. Und er kam auch tatsächlich an, und ich sagte dann für den einen, dass wir über die Frage der Prophetenschaft gesprochen hätten und dass uns Christen eine Auflage gegeben wurde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jedem glauben, der kommt, sondern wir dürfen nur denen glauben, die von Gott bestätigt sind. Das heißt, die Dinge vorhersagen, und wenn sie dann erfüllt sind, dann müssen wir ernst nehmen, dass das von Gott gekommen ist. Das sieht also so aus. Und dann habe ich also aus dem Alten Testament ganz offensichtliche Schriften verlesen und habe gesagt, so, auf wen trifft das zu? Und alle sagten, das ist Jesus. Aber seht ihr, das ist 700 Jahre vorher, 1000 Jahre vorher geschrieben worden. Wer wusste das so vorher? Niemand. Also musste von Gott kommen. Gut. Und über wen hat er was gesagt? Über Jesus. Was wurde gesagt? Dass er gekreuzigt würde. Dass er für unsere Sünden sterben würde. Und ist es eingetroffen? Ja. Da dachte ich, Dankeschön. So, und jetzt, Herr Abdullah, und jetzt kam mit seinem Koran, und er blätterte eine Zeit lang hin und her, und dann sagte er, ich kann die Stelle jetzt nicht finden, aber im Koran steht auch irgendwo geschrieben, dass in den späteren Zeiten die Kinder ihren Eltern ungehorsam sein werden. Ich konnte dazu nicht viel sagen, weil jeder genau merkte, das war schwach. Das war echt schwach. Aber die Kinder gingen nach Hause und die wussten, da ist was dran. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Und wenn wir den zweiten Petrusbrief nehmen, wo er schreibt, dass auch seine Zeit gekommen ist, und dann spricht, wir sind ja keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Majestät gewesen. Dann spricht er etwas darüber. Und dann sagt er anschließend, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und er tut gut, darauf zu achten, wie auf eine Leuchte, die am finsteren Ort scheint. Im Englischen ist es noch präziser, da heißt es, and we have the more sure word of prophecy. Also selbst das, was ich gesehen habe, da kann ich mich ja geirrt haben. Aber da kann ich mich nicht irren. Und somit ist das eine Untermauerung dessen, was ich sage, wo keiner, der ernsthaft am Suchen ist und der jetzt ins Fragen gekommen ist, vorbeigehen kann. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der gesagt hat, vielleicht kann er sagen, das interessiert mich nicht, aber er wird nicht sagen können, das ist unwahr. Das ist keine feste, glaubwürdige, vertraubare Tatsache. Und so haben wir die Botschaft des Evangeliums mit ihren Verheißungen, mit ihren Anforderungen, aber sie ist belegt, sie ist vertraubar. Man kann sich darauf verlassen. Nun, wenn wir das haben, dann haben wir die Wahrheit, die wir herauskristallisieren. Und diese Wahrheit können wir jetzt den Leuten um die Ohren schlagen, dass die Heide wackelt. Oder nicht? Jetzt der nächste Punkt, auf den es meines Erachtens nach ankommt, ist unsere Einstellung dem Muslim gegenüber. Unsere Haltung dem Muslim gegenüber. Und auch unsere Haltung dem Islam gegenüber. Wenn unsere Haltung dem Muslim gegenüber eine hochmütige, eine freche, eine gleichgültige ist, dann wird das, was wir sagen, entsprechend entwertet.
Natürlich, die Wahrheit wird immer noch Wahrheit bleiben. Aber sie wird das Herz nicht rühren. Und ich glaube schon, dass der Mensch eben nicht nur durch den Verstand angesprochen wird, oder vielleicht nur zu einem Bruchteil, sondern dass er letztlich auch im Herzen angesprochen werden muss. Und dass diese beiden Beiträge, das Geistige und das Emotionelle, das fürs Herz, sich oft die Waage halten. Bei manchen Leuten wird das Herz überwiegen, bei anderen wird der Kopf überwiegen. Aber wir dürfen die eine Komponente oder beide Komponenten nicht aus dem Blick verlieren. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Botschaft in irdenen Gefäßen, wie wir sind, aber so bringen, dass der Mensch, dem wir es bringen, es uns abnimmt, weil wir die Integrität eines Christusjüngers haben. Weil man es einfach abspürt, das ist was anderes, hier ist eine andere Dimension. Sie müssen spüren, das ist nicht machbar, ich weiß, aber wenn Christus in einem lebt, dann ist das offensichtlich. Dass die Leute spüren, hier dreht sich's nicht um ein dummes Argument über ein religiöses Dogma. Hier dreht sich um Leben, hier dreht sich um Erlebnis, hier dreht sich nicht um eine Religion, sondern um Leben schlechthin. Um eine intime Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und das spüren die Leute ab. Und sie merken einfach, dass hier etwas ist, was nicht nur ein religiöses Gespräch ist. Wie sollte unsere Einstellung nun sein? Ich glaube, zunächst einmal müssen wir überhaupt unsere Einstellung Christus gegenüber prüfen. Dass wir immer versuchen, eine innige, tiefe, persönliche Beziehung zu unserem Herrn zu pflegen. Da gibt es mannigfache Weisen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber dass wir niemals jetzt Mission betreiben als wie ein Professioneller, wir kriegen Auftrag und der wird ausgeführt, sondern dass immer das Herz drin ist. Und dass, wenn ich jetzt die rechte Einstellung zu meinem Herrn habe, dann automatisch auch meine Einstellung zu meinem Nächsten genauso ist. Denn das ist ja eine Liebe, das ist ja die Liebe Christi, die in uns, die aus uns herauskommt. Es ist nicht eine Liebe für Christus, es ist die Liebe Christi, die uns treibt. Und jetzt wir werden den Mann, den Muslim, mit dem wir sprechen, oder jeden Menschen respektieren, wir werden ihn lieben, dass er spürt. Es wird sich nicht um eine Schlacht drehen, sondern um ein inneres Anliegen, wo innere Harmonie auch mitschwingt. Und ich werde ihn auch ernst nehmen als Menschen. Ich werde ihn ganz ernst nehmen, auch sein falsches Weltbild und auch seine falsche Religion und auch den Hass, den er gegenüber Christus haben mag. Das alles mit eingeschlossen. Ich liebe den Menschen, was immer. Das sollte unsere Haltung dem Muslim gegenüber sein. Keine Gleichgültigkeit und vor allem keine Angst. Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir Angst haben vor den Argumenten der Muslimen, weil wir die Bibel nicht gut genug kennen, um diese Argumentation, diese Polemik geistlich und sachlich zu beantworten. Das muss man lernen. Der Muslim ist nicht mein Feind. Er ist ein Mensch, den Christus liebt, für den Christus gestorben ist. Und damit ist ein Mensch, den wir als Gottesschöpfung tief respektieren müssen. Aber dann ist die Frage natürlich auch, das deutet dich schon an, was ist unsere Einstellung dem Islam gegenüber? Es wurde mir kürzlich gesagt, du kannst den Muslim nicht lieben, wenn du eine negative Einstellung dem Islam gegenüber hast. Ich möchte das in Abrede stellen. Ich würde sagen, es sei denn, der Islam ist mir nicht bewusst als eine gottesfeindliche Religion, die darauf aus ist, fast 1 Milliarde Menschen an sich zu binden und ihnen das Heil zu verwehren und das somit ein Feind Gottes ist. Wenn ich dieses Bild nicht erkannt habe, werde ich eine Schlacht kämpfen gegen einen Gegner, den ich verkannt habe. Und dann muss ich noch einmal prüfen, wie sieht es aus mit meiner Einstellung gegenüber einer Vorbereitung für diesen Dienst. Das heißt, einer geistlichen Vorbereitung und einer geistigen Vorbereitung. Dass ich den Stoff kenne. Dass ich nicht nur hingehe und 25 Bibelverse in meiner Tasche rumtrage, die ich immer wieder anwende, ob sie passen oder nicht. Sondern ich denke, jeder von uns müsste sich eine intime Kenntnis der Schrift aneignen wollen. Dass es nicht auf einmal da ist, ist klar. Aber dass wir uns intensiv das Wort Gottes aneignen, dass wir uns füllen lassen vom Wort Gottes. Ich habe das oft mal illustriert bei jungen Leuten, eine Coca-Cola-Flasche genommen und habe dann ein bisschen so ein Dreckwasser, sowas in den Pfützen ist, reingefüllt und habe gesagt, want a Coke? Und die guckten dann und grinsten und sagten, nein, no ways. Ich, warum nicht? Das ist keine Coke. Ich sage, aber es heißt ja keine Coke, steht da drauf, Coca-Cola, kannst du nicht lesen. Und die natürlich dann clever und sagen, ja, was da drauf steht, ist eine Sache, was drin ist, ist eine andere Sache. Nicht? Und dann kann man sagen, ja, haben viele ja den Christ oder Muslim. Aber was ist da drin? Was ist drin? Was ist in dieser Flasche drin? Dreckwasser. Warum ist das drin? Ja, du hast es reingekippt. Ist ja gut. Und was kommt raus, wenn ich umkippe? Dreckwasser. Ergo, was ich reinfülle, das kommt wieder raus. Und so werden wir also dieses, das wird unser Wollen sein, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir also damit mit der die Polemik auch entsprechend hantieren können, dass wenn jetzt Leute kommen und sagen, die Bibel ist verfälscht, dann werden wir sagen, das ist ja interessant. Können Sie mir mal zeigen? Das muss ich wissen. Und wenn die dann, ja, also genau weiß ich das auch nicht, ja, dann müssen Sie mal erkundigen. Also da sind also mindestens 10.000 Fehler in der Bibel drin. Also 10 genügen ja schon. Bring mal 10 an und dann glaube ich dir das. Und dann, ich weiß nicht, wie es normal ist, aber bei uns ist es öfter mal so, dann kommt man hin, man ist vorbereitet, dann hat man unter dem Tisch ein Heftchen von Ahmed Didat, nicht? Und dann kommt die Frage Nummer 1, nicht? Und dann geht das Büchlein wieder weg. Und dann sage ich, ach so, ja, nun lassen wir mal schnell lesen. Dann lesen wir das im Kontext. Und dann, ja, wo ist das Problem jetzt? Ja, das und das. Ja, das steht doch da, sehen Sie so. Oh ja. Noch eine andere Frage. Und wenn er die fünfte Frage beantwortet ist, dann werden die Leute nachdenklich und dann merken sie, sie sind Verführte. Das heißt noch nicht, dass sie jetzt aufgeschlossen sind fürs Evangelium. Dann mögen sie ihre Räucherstäbchen anzünden, damit der böse Geist, der jetzt hier rumschwebt, wieder keinen Schaden anrichtet. Grundsätzlich ist das eine Vorbedingung. Wir müssen in der Lage sein, geistlich das Wort auszulegen, auch wenn harte Angriffe kommen. Ich habe es immer wieder gemerkt, dass wenn wir Apologetik lehren, die Jünger jetzt nun so eine Handvoll mitnehmen und dann auch ein bisschen Islamkenntnis mitnehmen, und wenn sie in eine Ecke gedrängt werden, dann kommen sie raus und ziehen sie ihre beiden Colts und dann bam, bam, schießen sie die. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Nicht, wenn man dann sagt, ja, euer Koran oder euer Mohammed, guck mal an, 13 Frauen. Nicht? Das muss auch gesagt werden, zu seiner Zeit. Es wird der Punkt kommen müssen, wo ein Mensch, bevor er sich entscheidet, wissen muss, ich muss dem Islam und dem Propheten des Islam absagen, weil es eine Lüge ist, weil es von unten kommt. Aber ich darf das nicht als Argument benutzen, wenn ich jetzt in die Ecke gedrängt werde und ich habe keine Antwort auf ihre Angriffe, dass ich jetzt sage, aber euer Koran. Und dann schließe ich mir die Tür zu. Alles eine Frage der Einstellung. Ich werde also ein Ja sagen zur Vorbereitung für den Dienst. Und die Vorbereitung hört nie auf. Ich bin noch weit weg davon sagen zu können, ich bin vorbereitet. Wir sind Lehrlinge. Ich möchte noch etwas sagen über die Frage der Konfrontation. Wir wissen alle, dass in zunehmendem, und zwar rapid zunehmendem Maße, die polemische Literatur des Islam, also antichristliche Literatur vor allem, verbreitet wird. Heute sagte mir eine junge Dame, die Türken hier lesen auch schon Didat in Türkisch. Ich weiß nicht, ob das allgemein
so ist oder ob das neu ist. In Afrika kann man also kaum noch irgendwo hinkommen, wo die Literatur nicht vorhanden ist. Und die ist so niederträchtig und so lügnerisch, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass wir in 10 Jahren wohl kein Gespräch mit Muslims mehr führen können, ohne zunächst erst einmal diesen ganzen Schutt wegzufahren. Jetzt heißt das mit anderen Worten, wenn ich zu einem Muslim komme, in der besten Absicht, und das passiert uns also regelmäßig, dass wenn wir irgendwo anklopfen oder wir kommen ins Gespräch, dann irgendwo dieses etwas überhebliche Lächeln kommt, wo dann gesagt wird, ja, die Bibel oder Christus ist nicht gestorben. Wir hatten gerade das Gespräch kürzlich mit einem Herrn hier in Deutschland, ein Pakistani, und er sagte, die Bibel sagt, dass Abraham nicht Isaak auf den Altar gelegt hat, sondern seinen erstgeborenen Sohn. Es steht da, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du hast, und leg ihn auf den Altar. Ganz offensichtlich, das einzige Sohn, da war der Isaak noch nicht geboren, und somit muss es Ismael gewesen sein. Und da habe ich gesagt, können wir das mal im Text lesen? Nein. Das steht da geschrieben und ich weiß das und ich habe die Bibel studiert. Ich sage, lass ihn mal aufschlagen. Kapitel 22. Ja. Der Mann hat mich nicht lesen lassen. Ich habe gesagt, hier steht, gucken Sie hin, hier steht Isaak. Da sagt er, das stimmt nicht, da steht eins der Sohn. Zu. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir packen ein und gehen nach Hause. Oder wir können mit dem Mann argumentieren. Was ist richtig? Soll man argumentieren über geistliche Dinge? Lohnt sich das? Nun, das kommt darauf an, auf viele Faktoren. Grundsätzlich würde ich doch sagen, der Paulus hat etwas sehr Ähnliches gemacht. Als er in Athen war, da ich versuche es aus dem Englischen jetzt zu übersetzen, im Deutschen steht es etwas anders, da argumentierte er mit den Juden in der Synagoge darüber, dass der Christus leiden musste und von den Toten auferstehen müsse. Und daraufhin kamen einige zum Glauben und andere sagten, wir hören dich später nochmal darüber und so weiter. Wir haben mehrere Male einen Hinweis, dass der Paulus die Argumentation, das Argument, die Auseinandersetzung, den Dialogimus nicht gescheut hat. Also ich würde nicht Mut machen, mit Leuten über den Glauben zu argumentieren. Aber wir können einfach nicht umhin, das kommt. Und dass wir dann vollmächtig aus der Schrift her die Antworten geben, ob sie hören oder nicht hören wollen. Und aber jetzt aus dieser Frage des Argumentierens hat sich eine Art Theologie abgeleitet. Eine missiologische Aussage. Und die sieht so aus, können wir gut aufpassen, das wird auf jeden von uns einmal zukommen. Die einen sagen, wir müssen nicht das Trennende suchen. Wir müssen das suchen, was uns zusammenbringt. Da ist ja so viel im Koran drin, was auch in der Bibel ist. Lass uns doch darüber reden. Und irgendwann kommt dann auch mal die Gelegenheit, über Christus zu reden und über das Kreuz zu reden. Man muss das Evangelium hineinpassen in den Kontext. Wir müssen also die scharfen Ecken, das, was dem Muslim stört, wegnehmen. Wenn er in die Kirche kommt, der Mann, der muss ja verrückt werden, wenn er sieht, wir gehen da mit unseren Schuhen rein. Dann lass uns doch Erbarmen haben und lass uns die Schuhe ausziehen, wenn wir in die Kirche gehen und so reingehen. Und dann sitzen die Sitzbänke da. Ein Muslim kennt das nicht, Sitzbänke raus. Und dann wird die Bibel gelesen. Der Muslim ist daran gewöhnt, dass sie gesungen wird. Dann singen wir das Evangelium.
Und wenn gebetet wird, dann nicht Mekka, ein kleines Stückchen weiter, Jerusalem. Und dann reden wir, aber auch Arabisch, wenn es notwendig ist, und sagen die Raka und sagen, also ich rede jetzt keine Theorie, das passiert. Und sagen unser Allah Akbar und beten dann unter Umständen sogar Allah, ich bitte für die Familie, für Mohammed, peace be on him, und seine Familie und so weiter. In der Umgebung fühlt sich der Muslim wohl. Das ist eine Sprache, die er versteht. Das ist eine Umgebung, die ihm nicht fremd ist. Und dann wird sich auch alles andere hinterher ergeben. Ich habe so nicht nur darüber nachgedacht, wir haben uns sehr, sehr damit auseinandergesetzt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und ich denke, das sollte man sich merken, ob ich die Botschaft vom Kreuz am ersten Abend mit hineinflechte ins Gespräch, wenn sich das ergibt, oder nach 6 Monaten bringe, die Ablehnung ist gleich hart. Ich kann mir die 6 Monate Assimilation sparen. Das Ergebnis ist letztendlich dasselbe. Vorausgesetzt, dass ich mich von Gott leiten lasse und die rechte Einstellung zum Muslim und zur Botschaft habe. Das ist die Voraussetzung. Aber ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt über eine lange Zeit gastfreundschaftlich sind, Leute einladen und dann zurückhalten, dass dann der Muslim aufgeschlossen ist. Im Gegenteil. Ein Muslim, dem ich nach 3 Monaten sage, ich bin Christ und ich glaube das und das, der wird von mir sofort denken, na, das ist ja vielleicht einer. 3 Monate kenne ich den, der hat noch nie ein einziges Wort gesprochen von dem, was sein Herz erfüllt. Das ist ein falscher 50er. Das ist die andere Seite, die ich dazu sagen möchte. Und deswegen wird es also kaum möglich sein, eine Konfrontation zu vermeiden. Aber, ich möchte hier Francis Schaeffer zitieren, Wahrheit ist immer eine Konfrontation mit der Lüge oder Unwahrheit. Aber diese Konfrontation muss eine liebevolle Konfrontation sein. Die muss getragen sein von der Liebe Christi. Wir können es dem Muslim nicht ersparen, die Wahrheit zu hören, so dass er sie versteht. Und da bin ich jetzt auf dem letzten Punkt, den ich nochmal fast wiederholen möchte. Wenn wir jetzt über diese geistlichen Dinge sprechen, wir sprechen über Gott. Allah. Das Gottesbild im Islam und das Gottesbild in der Bibel ist sehr unterschiedlich. Wir sprechen über, sprechen wir über Nabi Isa, wenn wir etwas kontextualisieren. Und ein Bekannter von uns, der sprach mit Muslims und sprach immer vom Propheten Jesus. Und zum Schluss sagt der Muslim, wissen Sie, Sie sind der erste Christ, der zugibt, dass Jesus nur ein Prophet war. Wir müssen sehen, dass wir in unserer Sprache verstanden werden. Dass wir jetzt nicht uns anpassen und Dinge sagen, die der Muslim notwendigerweise missverstehen muss. Was ist Buße im Islam? Was ist Gebet im Islam? Was ist Glauben im Islam? Was ist Vergebung und was hängt damit zusammen im Islam? Was ist ewiges Leben im Islam? Alles ist anders. Und darum halte ich es für unumgänglich, dass Christen, die den Muslim ein Zeugnis sein wollen, den Islam auch kennenlernen, nicht nur die Bibel, sondern dass wir auch den Koran kennenlernen, nicht, dass wir Hafis werden müssen, aber dass wir zumindest inhaltlich den Koran kennen, dass wir auch im Wesentlichen etwas zu Hause sind in der Begrifflichkeit, dass man die wichtigsten islamischen Worte kennt, wenn einer sagt Sunnah, dass man weiß, was das bedeutet, oder dass man weiß, wer was ein Khalif ist oder so, und dass man dass man auch weiß etwa, was jetzt Sunna bedeutet und was Scharia bedeutet und wie der Muslim, wonach der Muslim seinen Lebensstil orientiert und so weiter, sodass wir das Verständnis haben für ihn, um Missverständnisse durch Konnotationswort, ich weiß nicht, ist das ein deutsches Wort auch? Konnotation? Das heißt also Worte, die mehrere Bedeutungen haben können. Also ein Muslim wird das Wort anders interpretieren, als wir es tun. Dass diese Worte geklärt werden. Dass ich also immer, wenn ein religiöses Wort fällt, sofort hinterher sage, ich meine das und das. Ich definiere diese Worte, damit ja keine Missverständnisse entstehen. Und somit wird unsere Kommunikation eine echte Kommunikation sein. Sie wird eine Kommunikation sein in der Wahrheit und sie wird geistlich sein und liebevoll sein. Das garantiert noch nichts, außer, dass ich dem Muslim eine echte Chance gebe, das Evangelium zu hören, zu verstehen und auch anzunehmen. C.S. Lewis sagte, und damit möchte ich schließen, und das ist etwas, was uns auf der Seele brennen muss. Am Ende wird es nur noch zwei Sorten von Menschen geben. Diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe, oder die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Haben wir das verstanden? Am Ende gibt es nur zwei Sorten Menschen. Die einen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Was du willst, das ist deine Zukunft, deine Ewigkeit. Du wolltest nicht mit mir zu tun haben, dann hab das, was du wolltest. Dein Geld oder dein Auto oder dein Fußball oder was immer. Und die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und somit wird auch jeder Muslim in einer von diesen beiden Kategorien leben müssen. Und darum meine ich, ist es eine tiefe innere Verpflichtung eines jeden von uns, die Zeit dazu auszukaufen.